Green Secure. Mehr Freude an IT.
Ja, moin moin und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier heute im Interview. Das ist der Rüdiger Trost. Der ist Sicherheitsexperte bei der ganz bekannten Firma F-Secure und ja, wir beide haben uns in Oldenburg bei einer Cyber-Security-Messe kennengelernt. Ja, was Rüdiger so gelernt hat, was er macht und seine Meinung über die IT-Sicherheit generell, das erfährst du jetzt im Interview. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß und ja, gib mir unbedingt mal dein Feedback dazu, deine Meinung, deine Fragen zu dem Thema. Super, viel Spaß dabei, bis dann, mach's gut!
Ja, lieber Zuhörer, moin moin, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, und ich habe eine ganz, ganz tolle Überraschung heute hier. Ich habe den Rüdiger Trost, den habe ich hier in einem Podcast-Interview live dazu geschaltet. Und ja, Rüdiger, der ist Sicherheitsexperte bei der Firma F-Secure. Und ja, die beraten Unternehmen bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten. Und wo habe ich den Rüdiger kennengelernt? Den Rüdiger habe ich auf einer Sicherheitsmesse, Security-Messe in Oldenburg mal kennengelernt. Wir haben dann nach seinem Speaking, nach seiner Rede auf der Bühne, haben wir uns kurz getroffen und unterhalten und haben wir diesen Termin hier miteinander vereinbart. Und ja, Rüdiger, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Finde ich total klasse, dass es geklappt hat, jetzt auch nach einigem Hin und Her. Du kennst das ja mit den Terminen. Aber ganz, ganz toll, dass du dir jetzt mal die Zeit dafür nimmst. Ich würde sagen, herzlich willkommen, vielen Dank und Rüdiger, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und auch hallo an die Zuhörer. Mein Name ist Rüdiger Trost, bin jetzt seit 14 Jahren sowas bei F-Secure und kümmere mich so um die technischen Themen. Wenn jetzt hier in Deutschland, Österreich oder Schweiz jemand Fragen zu den Produkten oder zu den Services hat, dann fahre ich hin, erkläre das denen, berate sie so ein bisschen, welche Lösungen sie einsetzen können oder was sie besser lassen sollten. Das ist so grob meine Aufgabe, sage ich mal.
Cool. Dein Auftritt da auf der Bühne war übrigens sehr cool, als ich dich da in Oldenburg gesehen habe auf der Security-Messe. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch, weil es nicht nur ein sehr, sehr interessantes Thema war, sondern vor allem auch, weil du eine sehr unterhaltsame, sehr lockere, lustige Art an dir hast. Das war also sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll dazu zu hören. Nur mal ganz kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu solchen Auftritten, Events auf die Bühne zu gehen?
Naja gut, die Präsentation auf Events und auf Messen gehört mit zum Job. Und als ich das angefangen habe, habe ich dann schon relativ schnell festgestellt, dass die meisten Präsentationen aus so Veranstaltungen eigentlich überhaupt nicht gehen. Also vom Setup her ist es teilweise uninspiriert, langweilig, wenn irgendwelche Marketing-Slides runtergerattert. Man merkt meiner Meinung nach, wenn jetzt jemand eine Präsentation hält, die er nicht selbst gemacht hat, die er vorgesetzt bekommt von irgendeinem, keine Ahnung, Marketingabteilung oder von seinem Chef, sagt, hier, du präsentierst das jetzt, wo dann die Folien abgelesen werden und das macht mich wahnsinnig. Ja, also das ist dem Publikum gegenüber nicht fair und auch dem Mitarbeiter nicht. Also deswegen sage ich auch, jeder soll seine Präsentation selbst machen, in seinem Stil, in seiner Geschwindigkeit. Und dann habe ich mich in das Thema ein bisschen eingearbeitet, habe mir da so angeschaut, was es da so gibt an Präsentationsstilen und habe dann aus den vorhandenen einfach mal ein Ding rausgesucht und das funktioniert ganz gut.
Ja, cool, cool. Also, nee, es war sehr, sehr klasse. Und im Gespräch danach, wo wir uns dann nach der gesamten Veranstaltung uns noch dann ein bisschen unterhalten hatten, da ist dann ja auch herausgekommen, dass du gelernter Fachinformatiker bist. Ne? Du hast mal Fachinformatiker gelernt, richtig?
Das ist richtig, ja. Ich glaube, abgeschlossen 2001 oder so, oder 2002, also schon ein paar Jahre her.
Ja, guck mal, ich habe Januar 2005 abgeschlossen und ich habe damals Anwendungsentwicklung, also Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht. Bist du das auch oder hast du eine andere Fachrichtung gemacht?
Nee, ich habe die Systemintegrationsrichtung gemacht.
Okay, für die Zuhörer eine ganz wichtige Info. Der Fachinformatiker untergliedert sich in zwei Bereiche, auf die man sich spezialisieren kann. Das eine ist der Fachinformatiker für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung, das heißt der Programmierer, und der andere ist für den Bereich Systemintegration. Und beide haben sehr, sehr überschneidende Inhalte in der Ausbildung, aber in Teilen grenzen sich dann beide voneinander ab, indem sie halt in ihren eigenen Fachbereich dann gehen. Ja, cool. Und du wirst dich dann ja auch relativ schnell auf dein Thema Security, IT-Security spezialisiert haben, schätze ich mal. Wie kam das? Kam das schon während der Ausbildung?
Ja, das kam relativ schnell in der Ausbildung schon. Ich glaube eben sogar schon im ersten Lehrjahr, wenn ich mich nicht täusche. Im Prinzip ganz, ganz blöd, eine relativ große IT-Firma im Rhein-Main-Gebiet. Und da war ich dann in der technischen Abteilung, habe dann erst internen Support gemacht, weil das die Azubis sozusagen erst, war so die erste Station für die. Und dann hat in der Security-Abteilung sozusagen jemand gewechselt und da wurde eine Position frei. Also da ging es primär um Firewalls und Virenschutz letzten Endes. Und da ich die restlichen Leute in dem Team ganz cool fand, also da ging es eigentlich mehr um das Persönliche, dachte ich, ey, das könnte auch was sein. Schau es mal an. Security ist eh immer spannend. Weil klar, kennen wir die Hackerfilme und so weiter, logisch. Deswegen macht man das. Und so ist das passiert. Und die haben dann auch gleich gesagt, ja, super, kommst du uns ins Team und dann ging es los.
Cool. Wo du das gerade sagst, ich muss gerade schmunzeln mit den Hackerfilmen. Das ist übrigens der Hammer. Immer wieder, das siehst du garantiert auch so. Da sind dann Leute, die mit jeder Hand jeweils einen Laptop bedienen und unheimlich schnell tippen können. Da werden unheimlich tolle, spektakuläre Animationen gezeigt. Also das Fernsehen hat dann mit der Realität meistens nicht so viel zu tun. Da kannst du mir sicherlich zustimmen, ne?
Ja, größtenteils nicht, aber es gibt auch gute Beispiele. Ja, also hier Mr. Robot zum Beispiel, ziemlich nah an der Realität, was da läuft. Also. Okay. Also zumindest von den digitalen Angriffen, die da verwendet werden und so, das ist schon ganz cool. Negativbeispiel ist natürlich hier, wie heißt das, CSI, Dings, ja. Digital oder wie das heißt, keine Ahnung. Das ist ein großer Scheiß.
Ja. Man kann jetzt, im Prinzip kann man davon ausgehen, ist das ein Film, der sich ein bisschen mehr in diesem Bereich vertieft und auch spezialisiert hat, dann wird das sicherlich seriöser dargestellt. Aber wenn man mal so von Filmen, die aus den 90ern sind, so Hackers oder sowas.
Nichts gegen also, was Hackers, der, was ja. Geiler Hacker, Film. Nichts gegen Hackers.
Was die teilweise für ein Klischee bedienen, ist immer sehr, sehr lustig. Und wenn die Leute dann in Wirklichkeit mal einen Hacker live sehen, dann denken die immer, okay, doch nicht alles so schick, clicky-bunty und animiert. Sieht dann doch irgendwie alles ganz anders aus in der Realität, ne?
Ja, das stimmt schon, aber ich denke mir halt auch immer, okay, für wen macht man das? Das macht man ja nicht für die IT-Typen, sondern das macht man ja fürs breite Publikum. Das Ding ist schon okay. Das stimmt. Soll Entertainment sein. Ja. Und dann.
Ja, wobei wir Fachleute dann immer schmunzeln müssen, wenn wir das denn sehen, ne?
Ja, durchaus, ja.
aber es ist ja schon mal cool, so zu deinem Lebenslauf. Es waren ja in Oldenburg auch noch so ein paar andere da auf der Bühne, da auf der Security-Messe. Unter anderem war ja auch der Marc Semmler auf der Bühne, ne? Auch ein recht bekannter aus der Szene. Der ehemalige Hacker quasi, der dann, ich will nicht sagen zum Guten wurde, aber der dann seit langer Zeit seine Dienste sehr positiv einsetzt, um einfach vielen Leuten damit zu helfen. Und dieser Marc Semmler, der hat in seinem Vortrag gesagt, wir verhalten uns zurzeit alle security-mäßig im Internet so, als würden wir im Straßenverkehr ohne Führerschein unterwegs sein, nicht angeschnallt sein und ja, am besten vorher noch eine Flasche Wein getrunken haben. Fand ich ganz lustig, diesen Vergleich. Siehst du das auch so krass?
Ja, kommt drauf an. Kommt ein bisschen. Also er ist natürlich, da polarisiert er schon sehr stark mit seinen Aussagen. Ja. Es ist in vielen Bereichen ist es schon so. Also wenn wir so im Privatumfeld gucken, so Privatsphäre im Internet, das ist, glaube ich, schon, wie er sagt, dass die Leute da relativ wenig drauf achten und sich dann nachher wundern, was da so alles passieren kann oder was da alles so an Daten entsteht im Unternehmensumfeld. Ja, gibt es schon die Beispiele, die security-mäßig, sage ich mal, nicht so aufgestellt sind, wie sie es im Jahr 2019 sein sollten oder nicht so aufgestellt sind, wie man es im Jahr 2000 sein sollte, gibt es schon. Aber der Großteil, die machen sich ja schon Gedanken drüber. Also es geht so viel durch die Medien, es gibt so viele verschiedene Beispiele, die jetzt jedem bekannt sein sollten, weil es halt auch in der Tagesschau kommt. Ich kann mich nicht verstecken davor und dann deswegen sind die meisten schon, dass sie zumindest so mit einem Auge auch mal draufschauen. Ja.
Ja, zu Recht. Aber ich beobachte es auch natürlich im privaten Umfeld ganz krass, aber auch noch sehr, sehr viele Firmen, wo ich mit, ja, die Hände über den Kopf zusammenschlage. Aber es ist auch gar nicht, da darf man auch nicht mit dem Finger auf die zeigen. Es ist ja auch völlig klar, woran das liegt. Im Alltag fehlt einfach die Zeit dafür und meistens auch ein eigenständiger Mitarbeiter, der sich darauf spezialisiert, sich dem Thema widmet und dann auch die Sachen alle, ja, letztendlich umsetzt, die erforderlich wären, um die Sicherheit da deutlich zu erhöhen. Und da fehlt es einfach ja an Kapazitäten oft in den Firmen für das Fachwissen natürlich auch. Aber deswegen kann man da sich nicht drüber lustig machen, sondern das ist einfach wichtig, dass wir mit solchen Podcasts, Videos und unseren Informationen, die wir da rausgeben, letztendlich immer weiter aufklären und auch sagen, hey Leute, letztendlich ist an seinem Arbeitsplatz auch jeder selber für die Sicherheit zum Teil auch verantwortlich, ne?
Klar, also es geht überhaupt nicht darum, sich lustig zu machen, weil die Unternehmen, die stehen vor richtigen Problemen, weil sie einfach keine Leute finden.
Ja.
Ja, also der Markt ist leer. Also du kannst 10-mal planen, du willst jetzt dein eigenes SOC, also Security Operations Center, aufbauen, aber du wirst da keine Leute für finden. Ja, und wenn du welche findest, dann sind die so teuer, dass du wieder rechnen musst, lohnt sich das überhaupt jetzt quasi von der Risikobetrachtung her. Also das sind alles
Ja.
richtige Probleme aktuell. Und es
Ja.
gibt natürlich auch die, muss man auch sehen, es gibt auch bestimmte User, die jetzt nicht primär den Fokus auf IT-Security haben, was auch okay ist, weil wenn ich jetzt als Beispiel, mein Standardbeispiel ist ein Reisebüro, die sollen Reisen verkaufen, ja, die sollen, ihr Primärzweck ist nicht irgendwie hier ein sicheres, eine IT-Security aufrechtzuerhalten, ja. Also man muss das auch schon so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir Security-Leute sehen das immer so, ja, das Security schwebt über allem und das ist das Wichtigste. Nee, ist nicht das Wichtigste. Es ist ein Teil, um den Unternehmenszweck zu erfüllen, aber es ist nicht der Unternehmenszweck für die meisten
Genau.
Unternehmen.
Genau. Hast du sehr gut gesagt. Hast du sehr gut gesagt. Deswegen habe ich das eben auch nochmal erwähnt. Geht ja nicht darum, sich darüber lustig zu machen, sondern einfach die Dinge aufzuzeigen. Für mich ist einfach auch mal wichtig, dann auch, dass jeder Einzelne auch so ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß, zumindest so ein paar Grundlagen kennt, weil ich sag mal, ein Mitarbeiter ist ja einfach nun mal auch so ein bisschen das Einfalls- und Scheunentor innerhalb der Firma für gewisse Sicherheitsrisiken. Und wenn der Mitarbeiter bestimmte Dinge kann oder eben unterlässt, weil er das Wissen hat, dann ist er für die Firma auf jeden Fall noch mehr wert, weil das Risiko dadurch ja auch geringer wird, ne? Aber es ist ein sehr, genau, es ist ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr schwieriges Thema auch. Und deswegen gehen ja nicht ohne Grund einfach auch die Firmen an die Profis, weil das können oft auch interne Mitarbeiter gar nicht mehr mittlerweile mehr bewerkstelligen. Und da kommen wir mal zu einem Produkt von euch, von F-Secure. Und zwar habt ihr da ein Produkt, das nennt sich Red Teaming. Ja, der Kunde, der lässt euch quasi rein. Und ihr lasst danach aber niemand anderen mehr herein. Kannst du uns zu diesem Red Teaming, zu diesem Produkt, kannst du uns da in einfachen Worten mal erklären, worum es dabei genau geht?
Aber klar, also es ist weniger ein Produkt, was man sich installiert, sondern es ist eigentlich ein Service. Ja, also das ist für Unternehmen, die schon Security in place haben. Also die sollten schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also sollten schon eine Managed Detection und Respond Lösung haben, sollten natürlich Endpoint Protection haben, Firewalls, den ganzen Kram schon haben. Und wenn ich jetzt meine Security aufgebaut habe und habe wirklich, wo ich sage, ich bin jetzt auf einem Level, das kann ich so vertreten, dann setze ich jemanden dran, der es auch mal auf die Probe stellt. Ja, und das ist das Red Teaming. Das heißt, wir greifen ein Unternehmen an, wie es ein Externer machen würde. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn das Unternehmen weiß, okay, wir haben jetzt hier keine Ahnung, wir haben noch keine gute Security, da macht man sowas nicht. Ja, da macht man einen normalen Pentest oder so, um dann so ein paar Schwachstellen noch aufzuzeigen. Bei dem Red Teaming geht es wirklich an Unternehmen, die schon sehr, sehr weit sind, was die Security betrifft. Und letzten Endes ist es eigentlich nur ein, alles ist möglich, Tests gegen die Sicherheit. Also sprich, wir versetzen uns sozusagen in die Situation eines Externen, eines Angreifers, der gegebenenfalls nichts weiß über das Unternehmen, aber ein bestimmtes Ziel hat. Eine Datenbank oder eine Mailbox oder ein File-Server oder irgendwas. Und wir versuchen dann alles, was möglich ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wobei, das muss ich noch einschränken. Also wir machen nur das, was gesetzlich und ethisch vertretbar ist. Ja, also das ist eine wichtige Grenze. Also dieses Ethische ist sehr wichtig, weil ein Angreifer, der es jetzt auf die Daten eines Unternehmens abgesehen hat, der würde gegebenenfalls nicht ins Headquarter des Unternehmens gehen und da einbrechen, sondern er würde vielleicht ein Homeoffice infiltrieren. Das machen wir natürlich nicht. Ja, also alles, wo ein Firmenlogo drauf ist oder wo die Firmenadresse draufsteht, kann ein Ziel sein, aber keine Homeoffice oder so ein Kram, ja. Das ist, muss man auch sehen. Und dann kann eben der Kunde sagen, okay, wir wollen den Test gegebenenfalls haben, du bist ein Externer, du weißt noch gar nichts über uns oder uns schon bestimmte Informationen geben, dass man sagt, okay, mach diese Attacke aus Perspektive eines Mitarbeiters zum Beispiel. Kann ja auch sein. All das ist möglich, um sozusagen mal so einen grundsätzlichen Überblick zu bekommen.
Ja, und das ist auch super wichtig, also möglichst viele Szenarien, und ich will jetzt gar nicht sagen illegal, aber ja, letztendlich möglichst viele Szenarien durchzuspielen, dass ja die Wahrscheinlichkeit einfach abnimmt, dass so eine Firma der Opfer von so einem Angriff dann wird, weil das kann ja unheimlich schnell, gerade so das Thema Ransomware, was auf der Security-Messe ja auch noch groß behandelt wurde, ja, wo es dabei darum geht, dann die Firmendaten zu verschlüsseln und dann zu sagen, hier, pass mal auf, wir schmeißen den Schlüssel jetzt weg, gib uns mal ordentlich viel Geld. Und wenn ihr jetzt aber nicht innerhalb von einer Woche gezahlt habt oder zwei, dann dann ist aber alles für immer unbrauchbar, ne? Und das ist natürlich ein Risiko für Firmen. Privat, keine Frage, ist natürlich auch eine Schande. Da würde man sich unheimlich drüber ärgern. Aber bei einer Firma, kann man den Laden quasi abschließen in der heutigen Zeit, ne? Ich erinnere mich immer noch sehr gut an meinen Vater, der irgendwann mal vor Jahren meinte, ja gut, Mensch, wenn die EDV nicht läuft, dann läuft sie mal eben nicht. Da war ich damals schon der immer so, oh ja, okay, aber hier läuft alles drüber, ne? Hier läuft bei euch alles drüber. Und das sieht er mittlerweile natürlich seit ein paar Jahren auch anders, weil ohne EDV kannst du den Laden abschließen und du kannst die Firma zumachen. Die Leute können nach Hause gehen. Ist letztendlich so, ne?
Und ich glaube auch, die meisten Unternehmen haben auch noch nicht verstanden, dass die Angreifer, die da diese Ransomware-Attacken auf die Unternehmen aktuell machen, dass das keine Script-Kiddies sind, dass es keine, jedenfalls keine Massenangriffe mehr sind. Also wir sehen Angriffe auf Unternehmen, das sind dann, das sind Hackergruppen, ja, die meist aus dem russischen Raum kommen, das kann man so sagen, das ist aktuell quasi der Ursprung von diesen Attacken, die gehen gezielt Firmen an. Und die infiltrieren das Unternehmen, durchsuchen alle Informationen, alle Daten, wissen dann auch am Ende genau, wer ist das Unternehmen, was stellen die her, was haben die für ein Revenue im Jahr, wie wertvoll ist das, und geben dann eine Lösegeldforderung nach ein paar Monaten, nachdem sie dann irgendwie auch die Backups schon zerstört haben, und geben dann die Lösegeldforderung, wissen ganz genau, was kann sich das Unternehmen maximal leisten oder wo macht es Sinn für das Unternehmen noch zu zahlen. Und das sind dann Zahlungen, da geht es dann um 150.000 Euro und solche Sachen. Oder bei einem Krankenhaus auch mal um 1,5 Millionen. Also das sind nicht einfach so diese 200 Euro, gib mal 200 Euro, dann kriegst du deine Bilder wieder Geschichten, sondern das sind ganz gezielte Angriffe von Unternehmen. Und damit beschäftigen wir uns gerade.
Ja. Und da wo du das gerade sagst, dass das Hackergruppen sind, darauf spezialisiert, keine Script-Kiddies, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil der klassische Hacker wird ja immer als der 15-jährige Nerd gesehen, der im Keller sitzt und schon in der Schulzeit durch gute Informatikleistung aufgefallen ist, der sich dann in den Bereich rein entwickelt hat sozusagen und dann auf einmal so eine Angriffe macht. Nee, also was mich aber auf der Messe nochmal extrem schockiert hat, wo ihr alle drüber referiert habt, ist, dass es in den letzten Jahren ein extremes Business geworden ist, also ein kriminelles Business. Mich hat einfach erschrocken, mit was für einer Leichtigkeit jemand im Darknet letztendlich mit so ein paar wenigen Klicks sein eigenes Geld investieren kann, um die Services von Hackergruppen zu nutzen, um dann andere Firmen oder anderen Leuten zu schaden, um damit Geld zu verdienen. Dass es diese Sachen alle gibt, klar, war mir klar, aber dass das so ein extremes Business geworden ist, Wahnsinn, das fand ich, das hat mich echt schockiert. Und dass sich das so extrem entwickelt hat, das hat mich echt schockiert, muss ich wirklich sagen.
Es ist aber sehr naheliegend, also das kannst du dir eigentlich ganz gut herleiten, das Thema, weil jetzt nehmen wir an, du hast jetzt einen Trojaner entwickelt, irgendwas total fancy, mega Trojaner, infizierst damit ein paar Unternehmen, verdienst auch damit gut Kohle, aber du sagst dann irgendwann, ja gut, jetzt bin ich an meinen Ressourcen, also an meinen Kapazitäten angelangt, ich kann jetzt nicht noch mehr Firmen infizieren, weil schaffe ich einfach von der Zeit oder von den Gegebenheiten nicht. Das heißt, was machst du? Du lizenzierst deinen Trojaner an andere, die es machen, und kassierst dann damit. Und so skaliert das natürlich brutalst gut. Und die meisten, die jetzt irgendwelche Trojaner nutzen, um Unternehmen zu infizieren, die haben den Trojaner nicht geschrieben, sondern die lizenzieren den wie einen Service. Und so krank das auch klingt, das ist Realität schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dass das so läuft. Ja. Also ein richtiges Franchise-Modell letzten Endes, das du über das Darknet natürlich sehr schön befeuern kannst.
Ja, der andere Kollege auf der Bühne, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der ist ja für den anderen eingesprungen, da erinnere ich mich noch dran. Der hatte ja auch ganz gut so ein schönes Statistikdiagramm gezeigt, wie sich das letztendlich schönes Balkendiagramm über die Jahre entwickelt hat. Und gerade in den letzten Jahren, in den letzten paar Jahren, ist das ja sowas von extrem krass geworden. Das ist schon erschreckend und das zeigt letztendlich auch wenn man es in den Medien hört, wie wichtig das einfach auch für Firmen ist, da sich Gedanken zu machen, um da immer auf dem neuesten Stand zu sein, ne?
Genau. Also da braucht es einfach einen Dienstleister, der ein Unternehmen regelmäßig aktualisiert und auch da berät. Also die meisten Mittelständler, sage ich mal, können es alleine fast nicht mehr leisten, weil Security war früher mal so ein Thema für eine Person. Und heute, wenn ich überlege, was alles dranhängt, was alles Security ist, im Prinzip bist du bei jedem Geschäftsprozess ein Teil. Und da brauchst du ein großes Team. Und da müssen sich die Firmen einfach auch externe Hilfe suchen, weil sonst wird es schwierig.
Ja, da sagst du was, das ist so. Und jetzt hatten wir über Red Teaming, das Produkt von euch, gesprochen. Was ist denn innerhalb dieses Red Teaming, wenn du das jetzt machen würdest, was wäre denn jetzt deine Aufgabe da? Also wenn du jetzt mit einem Kunden da interagierst, du hast jetzt mit einem Kunden zu tun, der interessiert sich dafür, soll das da durchführen, was wäre jetzt genau deine Aufgabe da?
Naja, meine Aufgabe ist das Ganze erstmal anzustoßen sozusagen. Den Angriff an sich machen unsere Consultants, unsere Hacker. Ja, das begleite ich ab und zu, aber ich bin nicht der, der es letztendlich macht. Das ist auch ein Job, wo ich sagen muss, da musst du schon echt dieses ganze Thema auch leben, ja, weil so ein Projekt, also sagen wir mal so ein Red Teaming auf Unternehmen, das kann auch mal gerne gut und gerne 2, 3 Monate laufen. Also es ist natürlich sowas, dass das jetzt nicht permanent funktioniert oder permanent läuft, weil der Kunde soll ja auch nicht wissen, okay, am Dienstag findet der Angriff statt, ja, sondern der Angriff findet statt, wenn er stattfindet. Und da ist
Ja, ist
die
cool.
Herausforderung, das zu erkennen, ja. Und also das ist total spannend, weil im Endeffekt das Ganze geht erstmal los mit so einer Open Source Intelligence. Das heißt, wir durchsuchen erstmal alle Informationen über das Unternehmen, die wir kriegen können. Also alles, was public verfügbar ist. Das ist natürlich viel Webrecherche, aber zum Beispiel ist es auch hier zur Behörde gehen und sich die Blaupausen von einem Gebäude zu besorgen, wenn es ist, ja. Weil wir sagen, wenn das Ziel ist, kriegt diese Daten von diesem Server und es ist einfacher, da reinzubrechen, die Tür einzuschlagen und den Server rauszuschrauben, dann machen wir das. Also natürlich alles in Absprache, je nachdem, wie weit der Kunde da gehen will. Am besten ist natürlich, wenn er sagt,
Ach,
hier,
krass. Okay.
also
Okay, das war eben noch gar nicht so ganz. Okay, das finde ich cool. Soweit würdet ihr auch gehen. Das heißt,
klar.
die rüsten auf und ihr verifiziert quasi, wie gut deren Security letztendlich ist. Auch was dieser ganze Einbruchsschutz ist mit Alarmanlage, Pipapo.
Genau. Weil man muss sehen,
Wow.
diese ganzen Themen, die sind ja miteinander vernetzt, ja. Also sprich, wenn ich jetzt so ein klassisches Tailgating mache, also so ich habe Zugangskontrollen, mache die Tür auf und es geht anstatt einer Person gehen 2 Leute durch, beispielsweise. Kriegt das einer mit? Merkt das einer? Also ein großer Teil dieses ganzen Angriffs ist natürlich Social Engineering und erstmal versuchen, reinzukommen. Und ich sag mal so, wenn ich eine Leiter auf der Schulter habe oder eine Warnweste trage oder sowas, ja, komme ich in jedes Gebäude, auf jedes Gelände drauf. Weil, überleg mal, wie das bei dir ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, ob du dein Büro, dass deine Büroräume die gekauft hast, ob du die gemietet hast, nehme an, du hast die gemietet, wie es ja die meisten Unternehmen haben, da klingelt es an der Tür, da steht einer mit der Leiter und sagt, hier, ich bin hier vom Eigentümer, ich soll hier die Rauchmelder mal kontrollieren. Denkst du dir, ach ja, gut, Rauchmelder sind wichtig, das ist auch hier irgendwie gesetzlich so, mach doch mal. Dann geht er durch die einzelnen Räume, stellt die Leiter auf, geht um den Rauchmelder und irgendwo findet eine Netzwerkdose und stöpselt dann noch ein kleines Teil an. Das kriegt kein Mensch mit. Also das merkt keiner. Damit kommen wir überall rein, weil der Hintergrund ist, wir stöpseln dann natürlich einen Access Point ein, damit wir erstmal schon mal an den normalen Firewalls vorbei sind, letzten Endes. Und diese Access Points, die wir da haben, die kannst du nicht erkennen. Also die kann man einfach nicht erkennen.
Nee, und die interne Sicherheitsstruktur wird in vielen Firmen ja auch sehr vernachlässigt sein, also intern, ne?
Ja.
Also von daher wird die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass ihr da relativ schnell irgendwie fündig werdet. Zumal ja auch das Problem ist, dass es so viele kleine Geräte gibt. Das ist ja egal, ob das Drucker, Kameras und was auch immer alles für Geräte sind, die nicht immer auf dem neuesten Stand sind, wo sich nicht immer permanent jemand darum kümmert, die zu upgraden, zu
Klar.
updaten und so weiter. wo man auch sehr oft sehr schnell irgendwo rankommen kann, um da neue Informationen rauszubekommen, ne?
Ja klar, das ist das ganze Thema IoT. Gibt es natürlich auch Lösungen für, ja, also die sollte man auf jeden Fall nicht im gleichen Netzwerk betreiben wie jetzt die normalen Office-Maschinen. Das ist so ein einfacher Tipp, wird aber auch nicht immer betrachtet. Ja, das ist ein gewisser, geht immer mit einem gewissen Komfortverlust einher, auch wenn ich die noch ein zweites Netzwerk betreibe und so weiter. Aber letzten Endes gehören die nicht in das gleiche Netz wie die Server und so weiter.
Aber da hast du, genau, sehr gut, sehr gut. Da hast du nämlich gerade was sehr Tolles gesagt. Das sage ich in meinen Schulungen und Kursen auch immer sehr gerne. Komfortverlust. Also ich vergleiche das immer gerne mit der Mauer, die ich zum Schutz vor mein Haus baue, damit einfach keiner da reinkommt. Ja. Und ich muss jetzt reinkommen durch diese Mauer, indem ich wahrscheinlich mehrere Schlüssel habe, um die Schlösser zu öffnen. So, die Hürde, die ist für den anderen höher, für mich selber aber ja auch höher. Das heißt, Sicherheit ist meistens, nicht immer, aber meistens auch mit einem gewissen Komfortverlust verbunden. Das stimmt. Also finde ich auch.
Eigentlich immer. Also eigentlich ist Security immer mit Komfortverlust verbunden, würde ich sagen, weil ein Passwort eingeben, habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ja. Wäre auch schön, wenn ich das nicht machen müsste. Ja, also klar, man muss aber auch da sehen, es gibt auch Grenzen. Ja, also jetzt, wenn du bei deinem Mauerbeispiel bleibst, wenn die Mauer jetzt so hoch ist, dass du, keine Ahnung, jedes Mal 2 Stunden raus und drüber zu gehen, braucht das der Angreifer zwar auch, aber es ist natürlich sinnlos. Ja, es muss den Mittelweg geben.
Ja.
Zum Glück gibt es den ja auch in der Regel.
Genau. Ja, cool auf jeden Fall. Was würdest du jetzt, weil wir eben das Thema IoT schon hatten und das auf der Security-Messe auch angesprochen wurde, weil es einfach immer wichtiger wird, also alles mit diesen kleinen Smart-Devices, die alle ein Netz aufbauen beziehungsweise sich ins Netzwerk integrieren, die aber oft aus China kommen, die einfach zusammengebastelt werden, wo aber kaum jemand jetzt wirklich sich richtig Gedanken um die Sicherheitsstruktur gemacht hat. Also was glaubst du, IoT, aber generell, wie wird dieser IT-Security-Trend, wie wird allgemein das Thema IT-Sicherheit in der Zukunft, wie wird das sein? Was wird es da geben? Was wird die Zukunft bringen? Hast du da eine Idee?
Naja, ich hab ein paar Hoffnungen, sage ich mal. Also ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir hier irgendwann mal in die Situation kommen, dass das ein bisschen mehr reglementiert ist in der Form, dass du so ein IP-Device, egal was es jetzt ist, nur anbieten darfst, wenn du eine gewisse Zeit lang Security-Patches dafür lieferst zum Beispiel. Cool. Das ist was, klar, das ist eine gesetzliche Sache, aber ich denke, als EU steht mal ganz gut da und sagt, hier, du darfst deine schwindelige Webcam hier zwar verkaufen, aber du musst da mindestens 5 Jahre Security-Patches für liefern beispielsweise. Weil das sind natürlich so Probleme, gibt es momentan nicht. Und wie du schon sagst, die Teile, die kommen aus Fernost. Und in dem Moment, wo du es gekauft hast, hast du es gekauft. Ja, dann bist du dem Händler gegebenenfalls auch wurscht. Ja, so schlimm das ist, aber der sagt dann, hey, du hast jetzt hier eine Webcam, die eine Security-Lücke hat, aber die macht doch noch, die filmt doch noch. Also geh weg.
Ja, ja.
Also
ja.
Und da muss man eben hinkommen, dass man sagt, nee, kaufe ich nicht. Da ist auch der Konsument natürlich gefragt letzten Endes, dass er sagt, ich kaufe einfach nicht das Billigste, sondern ich kaufe das Sichere. Und da habe ich eben meine starken Bedenken, dass das funktioniert. Weil, also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, nehmen wir mal hier diesen smarten Kühlschrank zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt einen Kühlschrank, der hat eine Webcam drin, der ist im WLAN, der kann auch Netflix streamen auf einem Display vorne. Ob man das braucht oder nicht, erstmal vollkommen wurscht. Wenn ich den Kühlschrank habe, und der kostet 800 € regulär und der Anbieter sagt, okay, du kannst ihn aber auch für 500 kaufen, aber dafür protokollieren wir regelmäßig, wie oft du den aufmachst, was du für Produkte reinstellst und schicken dir dann Werbung. Da bin ich mir sicher, dass die meisten den günstigen kaufen werden, weil sie sagen, ist doch wurscht, ist mir doch egal. Sollen sie doch gucken, wie oft ich den Kühlschrank aufmache. Und da ist eben dieses Umdenken, dieses ganze Privatsphäre, Security, das ist kein Faktor bei der Kaufentscheidung.
Nee, hast du recht. Vielleicht wäre es da sinnvoll, wirklich ein Label einzuführen, wo die zertifizierten Unternehmen irgendwie mit bei sind, die sich an solche Standards, an solche Dinge halten. Aber das ist wirklich ein großes Problem. Wir haben so viele verschiedene Betriebssysteme, wir haben so viele Android, ist absolut ein Riesenproblem, finde ich immer wieder. Auch wenn ich benutze selber Android und ich mag es, aber es ist, also so viele verschiedene Hersteller kochen ihre eigene Suppe. Das alles in einen, ja, das letztendlich in den Griff zu bekommen, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Also wenn da nicht eine Reglementierung mehr von oben kommt, dann ist das ja schon fast unmöglich. Ne? Und deswegen ist das gut, dass du sagst, Mensch, mindestens 5 Jahre Security-Patches, das wäre ja ein Traum, wenn bei jedem Android-Hersteller jeder 5 Jahre Security-Patches geben würde. Macht aber leider nicht jeder.
Ja, ja. Ne?
Aber das ist wirklich, wie du schon sagst, ein riesiges Thema. Und jetzt komme ich mal zu so einem Punkt, das merke ich einfach auch immer, wenn ich Kurse gebe. Meiner Meinung nach hat ja IT-Sicherheit auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Also ich habe da eingangs einfach auch schon ein bisschen drüber geredet. Also wie gut jeder selbst sich beschäftigt und auch ja da vorsorgt, sei es in Form von Passwörtern, sei es in Form von neuesten Updates und so weiter und so fort. Das Thema Eigenverantwortung, da selber verantwortlich mit umzugehen, auch von jedem Mitarbeiter zum Beispiel in der Firma, finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Wie siehst du das?
Klar, also das ist dieses Thema Awareness. Die Leute sollten schon wissen, was sie machen und auch so ein bisschen bewusster drauf schauen. Ich sage nur auch immer, du hast so einen bestimmten Prozentsatz von Leuten, die werden das nicht verstehen. Also den kannst du auch 17 IT-Security-Schulungen geben. Die werden es entweder wollen sie es nicht verstehen oder können es nicht verstehen und die muss sich auch kümmern. Also da ist dann wieder die IT gefragt, da Rechte einzuschränken und so weiter. Also man kann es nicht so ohne weiteres auf den Mitarbeiter abwälzen, das Thema.
Nee, hast du recht. Also komplett abwälzen auf gar keinen Fall. Ich finde nur, dass jeder Mitarbeiter, aber auch jeder Privatanwender so gewisse Grundlagen, ich habe immer so eine 10-Schritte-Liste, die ich, so 10 Punkte, die ich immer ganz, ganz wichtig finde, wenn man sich daran hält, an diese 10 Punkte, dann habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer von so einem Angriff wird, auf jeden Fall viel, viel geringer, weil diejenigen, die angreifen wollen, sich dann sagen, ey, pass mal auf, ich nehme lieber den anderen oder den Nachbarn, der sich nicht an diese Sachen hält. Da ist es viel einfacher, an irgendwelche Dinge ranzukommen. Ne? Klar. Dass es nie unmöglich ist, jemanden zu hacken, ist ja auch völlig klar. Wie wir eben schon gesagt haben, wir heben die Ebene an. Es wird immer irgendwelche Lücken geben, es wird immer möglich sein, aber es ist die Frage, wie viel Arbeit, Zeit, Aufwand möchte da ein Angreifer auch reinstecken, ne?
Genau. Also ich kann sagen, wenn wir so ein Red Teaming machen, also unsere Erfolgsquote hier ist 100%. Weil wir kommen immer rein. Es ist immer machbar, reinzukommen. Ist immer die Frage.
Rüdiger, das war super, dass du das gerade gesagt hast. Also wenn ihr mit Firmen, die sich schon IT-sicherheitstechnisch wirklich extrem Gedanken gemacht haben und jahrelang aufgerüstet und Prozesse eingeführt, Abläufe und so weiter, und du sagst mir gerade, 100% ist eure Quote, dass ihr da reinkommt.
Ja. Wow. Die Frage ist jetzt allerdings, reinkommen ist ja, sage ich mal, noch nicht alles. Du als Angreifer willst du ja nicht in das Netzwerk rein, um drin zu sein. Sondern du möchtest möglichst lange unentdeckt bleiben, du möchtest Daten exfiltrieren, du möchtest sozusagen dich umschauen im Netz. Das ist ja deine Hauptaufgabe letzten Endes. Ja, du willst irgendwas stehlen oder so. Und hier ist eben die Frage, wie lange dauert das für ein Unternehmen, das zu erkennen, dass da was läuft? Okay. Also reinkommst du immer. Und also man hat ja früher, das wirst du deine Ausbildung auch noch gehabt haben, wenn es irgendwie um Security ging, hast du immer dieses Bild von der Burg gesehen mit dem Burgtor und dem Burggraben und so weiter, dass also diese Firewall symbolisiert hat. Du lässt das Burgtor runter für die Guten und die Bösen bleiben halt an der Wand hängen. In meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil dieses ganze Thema, was innen drin schon passiert, wenn du drin bist, da brauchst du einfach eine Früherkennung für sowas. Und da setzen wir gerade an, um die Leute so ein bisschen dahin zu kriegen, dass sie sagen, okay, man muss auch durchaus schon mal drauf achten, wenn jetzt einer schon drin ist, wie erkenne ich das denn, wie lange brauche ich denn und was mache ich denn dann? Das sind so die Themen, aber reinkommst du immer. Und du wirst auch also wenn du diese Strategie fährst, zu sagen, okay, ich habe mein Netzwerk so abgesichert, da kommt keiner rein von draußen, dann wirst du irgendwann mal vor einem richtigen Problem stehen. Das heißt, man sollte sich mit dem Gedanken einfach befassen, weil ich davon ausgehe, jeder wird irgendwann mal das Opfer sein.
Ja. Das ist gut gesagt, auf jeden Fall. Wow, also dass ihr 100% als Quote habt, finde ich schon Wahnsinn. Das ist also auch ein absoluter Augenöffner, vielleicht auch für die Zuhörer, die sich das mit anhören. Gerade wenn es Geschäftsführer sind, Leute, die Firmen leiten oder im Security-Bereich arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade gewesen, finde ich, weil das bedeutet, dass man sich noch viel, viel mehr Gedanken darüber machen muss, beziehungsweise auch dann auch mit einem professionellen Dienstleister zusammenarbeiten muss, um da auf ein ganz anderes Level und Niveau zu kommen. Schön. Also das war echt gut. Hast du für uns, für die Zuhörer, noch ein paar grundlegende Tipps, wo du sagen würdest, Mensch, egal, ob jetzt jemand ein Mitarbeiter einer Firma ist, ob jemand jetzt ein Geschäftsführer ist, ob jemand Privatmensch ist, das sind so die drei Schritte, darauf soll er achten, das ist so das Wichtigste, den Tipp, den du irgendwie mitgeben würdest. Fällt dir da irgendwas ein?
Klar, klar. Also es gibt ein paar ganz, ganz einfache Tipps. Der erste Tipp natürlich von jemandem, der von F-Secure kommt, ist, nutzt einen Virenscanner. Also so altmodisch das vielleicht für den einen oder anderen klingen mag. Ein aktueller Virenschutz, der regelmäßig auf den neuen Chartcode guckt, ist einfach Pflicht, weil ohne das bist du hilflos ausgeliefert letzten Endes. Dann sind natürlich so Themen wie aktualisiert deine Software. Also jedes Tool, was du nutzt, soll auf dem aktuellen Stand sein. Nicht nur der Browser, nicht nur das Betriebssystem, sondern jedes Tool. Weil wir haben mal so eine Studie in Auftrag gegeben, da kam letzten Endes raus, dass knapp 90% der Viren und Trojaner, die es so gibt, überhaupt nichts machen können auf einem System, was voll gepatcht ist. Und für den Rest hast du den Virenscanner. Also das sind so Sachen ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, schmeiß den Acrobat Reader runter. Ja, also nutz irgendeinen PDF-Reader, aber nicht den von Adobe, weil das ist der Standard. Der ist sehr umfangreich von der Funktionalität. Es braucht kein Mensch und der hat auch viele Lücken. Der wird einfach ausgenutzt, weil es der Standard ist. Ja, und es gibt für die, ich glaube, lehne ich mal aus dem Fenster, sagt 99% der PDF-Nutzer brauchen die Features alle nicht. Die wollen das Ding anzeigen, wollen vielleicht ein Formular ausfüllen und das Ding drucken.
Hast du recht.
Aber der Acrobat Reader, der kann Sachen wie, keine Ahnung, Videos einbetten oder MP3s eingebettet abspielen in einem PDF. Das braucht kein Mensch. Das nutzt keiner. Ja, also ich kann auch Programmcode da reinschreiben. Das braucht keiner. Also weg damit. Ja, genau, wo wir da beim Thema sind, was alles weg sollte. Deinstalliert Flash und deinstalliert Java, weil ihr braucht es nicht. Es geht alles auch ohne Java und ohne Flash. Alles Wichtige zumindest.
Ja, da hat sich in den letzten Jahren ja sowieso noch ein bisschen was geändert. Krass. Das sind aber tolle Tipps auf jeden Fall. Würde ich auch immer empfehlen. Cool. Ja, das war von der Seite eigentlich schon so meine Fragen, die ich so an dich hatte. Hast du sonst noch irgendwas, was dir einfällt, was du uns mitgeben möchtest?
Ach, ich glaube, wir haben schon über das meiste gesprochen. Also, wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, dann macht doch heute Abend einfach mal so einen Update-Tag, wo ihr alles aktualisiert und vielleicht mal ein Backup macht. Einfach mal so. Vielleicht
einfach mal, freut euch mal ein Backup drüber machen. Ja, ich weiß, ist sinnlos, aber nein, genau. Hundertprozentig. Backup, wie sagt man immer so schön, kein Backup, kein Mitleid.
Ja, genau.
Ich finde den Spruch immer ganz cool. Ich glaube, den hat Heise irgendwann mal gehabt und der brennt sich natürlich ein. Das ist ja so. Ne? Wer keine Datensicherung hat. Weil letztendlich, wenn man eine Datensicherung hat und sich alles zurückspielen lässt, ist alles überhaupt nicht das Problem. Aber wenn man das nicht hat, dann hat man die A-Karte. Das wirst du sicherlich bestätigen.
Ja, absolut. Deswegen diese zeitgesteuerten Backups sowieso, also auch im Privatumfeld sollte man die machen, aber auch einfach mal so außer der Reihe, einfach mal auf eine externe Platte mal so die Sachen kopieren, die in den Schrank legen. Ja. Das kostet alles kein Geld, das kostet auch keine Zeit. Also einfach mal machen.
Ja, einfach, sehr gut gesagt, einfach mal machen. Rüdiger, vielen Dank. Ganz kurz, wo findet man dich überall? Im Web, bei Facebook, YouTube, Instagram, Twitter? Kannst du uns kurz was sagen dazu?
Ja, ich bin seit 2 Wochen nicht mehr bei Facebook. Ich bin bei Twitter. Twitter, Rüdiger Trost, zusammengeschrieben, ein Wort ist mein Twitter-Name. YouTube bin ich eigentlich auch nicht vertreten. Eigentlich primär Twitter, kann man sagen.
Ja, habe ich schon gesehen. Werde ich auch alles unterm Podcast verlinken, auf jeden Fall. Cool. Also sehr geil.
Super.
Also auch an den Zuhörer, wenn du Fragen an Rüdiger hast oder an uns, schreib uns das einfach unter dem Podcast einfach in die Kommentare rein. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Rüdiger, vielen Dank, großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein paar Dinge nochmal aufgeklärt hast. Das war echt ein Augenöffner nochmal.
Danke für die Einladung.
Und ich würde sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal im nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey, hat dir das gefallen? Dann gib mir doch bitte ein Gefällt mir. Und über einen Kommentar von dir freue ich mich sehr. Natürlich mit Antwortgarantie. Damit du nichts mehr verpasst, abonniere gleich unseren Kanal. Und wenn du glaubst, dass es Freunde und Bekannte von dir gibt, für die das auch interessant sein könnte, teil das doch gerne, damit noch mehr Menschen von mir und meinem Team erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Green Secure. Mehr Freude am IT.